Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.
Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Data Agenda Datenschutz Podcast unter dem Titel Pay or Consent, kontroverse Debatten um Datenschutz mit Augenmaß. Heute ist der 14. Juni 2024 und ich freue mich sehr, über ein kontroverses Thema zu sprechen, das wir schon bei anderer Gelegenheit zum Thema hatten. Und generell sind alle Anwesenden heute, das sind viele für so einen Podcast, ne, neben mir drei Personen, schon mal hier gewesen. Ich begrüße mal zunächst Christine Benedikt, Richterin am Verwaltungsgericht Regensburg und Mitglied im Vorstand der GDD, die hat mit Herrn V., der auch hier ist und er ist Berater von Medien- und Digitalunternehmen und Verbänden im Kontext datenschutzrechtlicher Fragestellungen intensiv befasst mit Fuhrmodellen. Und die beiden haben in einem Podcast im November 2023, Facebook per Abo, Wer bezahlt das Internet, Data Agenda Podcast 47, sie schon mal ausgetauscht hier im Podcast. Und der weitere Gast heute ist Herr Thomas Fuchs. Das ist der Hamburger Beauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit. Und er war just im Podcast vorher da, nämlich im Podcast Nummer 46 am 13.11., damals mit Herrn Pilz. Und da ging es um die neuen Datenakte in der EU, auch ein sehr, sehr spannendes Thema, was uns heute aber nicht befasst, sondern heute befasst uns das Thema Pay or Consent nochmal, und das hat einen guten Grund. Zu dem kommen wir gleich. Zunächst mal herzlich willkommen in die Runde.
Vielen Dank.
Ja, auch von mir ein herzliches Hallo und danke auch für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Das ist schön, wenn das sich wiederholt in diesem Kontext mit Personen, dass sie wiederkommen. Und ja, jetzt führt uns Pay or Consent zusammen. Herr Fuchs ist ein Vertreter der Datenschutzaufsicht, Herr V. spricht für die Wirtschaft und Frau Benedikt spricht für die Gerichte. Und ja, das sind auch die Beteiligten am Prozess von Pay or Consent. Und noch ein kleiner Hinweis vorab, wir werden dieses Thema am 24.06. auf dem zweiten Forum Daten- und Digitalisierungssymposium der NetID in Bonn bei der Telekom diskutieren. 24.06. 11 bis 16 Uhr. Und da kann man sich noch anmelden. Ein paar Plätze sind noch frei. Man findet das in den Shownotes hier, wenn man möchte. Und da wird Herr Fuchs aber nicht teilnehmen können, was schade ist. Aber es kommt Frau Ross, das ist die künftige thüringische Datenschutzbeauftragte und wird die DSK vertreten. Es sind aber auch da Herr Ulmer, der Datenschutzbeauftragte der Telekom, Herr V., Herr Freitag vom BVDW, und moderieren tut das Ganze Christine Benedikt. Also insofern eine vorbereitende Veranstaltung, wenn man so möchte, für die dann folgende Veranstaltung. Und das Thema ist nach wie vor super aktuell. Und wir haben es uns ein bisschen so aufgeteilt, dass Herr Fuchs den ersten Impuls gibt für die Datenschutzaufsicht, erzählt, was im Europäischen Datenausschuss und der DSK zu dem Thema so gesagt wird. Dann würde die Position der Wirtschaft von Herrn V. bezogen werden und Christine Benedikt würde dann für den Fall, dass da große Kontroversen bestehen, ein wenig vermittelnd agieren. Zumindest wird sie so oder so ihren Standpunkt vertreten und danach würden wir gerne noch ein bisschen diskutieren in der Runde. Ich glaube, das wäre der Plan. Herr Fuchs, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Das ist in der Tat ein spannendes Thema, auch ein hochaktuelles Thema, und ich glaube, ich darf verraten, dass heute die Kollegen im EDSA oder einige Aufsichtsbehörden darüber zusammensetzen und zu überlegen, ob eigentlich das Pay-or-Consent-Modell von Meta dazu führt, dass jetzt die Datenverarbeitung, die passiert, rechtmäßig ist. Also das Thema ist wirklich gerade ganz aktuell auf der Agenda. Ich möchte noch mal ganz kurz die große Linie vielleicht ziehen, worüber wir eigentlich reden. Erstmal datenschutzrechtlich sind wir bei der Frage, auf welcher Rechtsgrundlage kann ich personenbezogenen Daten zum Zwecke der Profilbildung und der online adressierbaren Werbung verarbeiten. Das ist sozusagen das Kernthema. Und wir sind dann auf der zweiten Ebene bei der Frage, wenn ich die Rechtsgrundlage der Einwilligung wähle, was ich meistens tun muss, dann ist die Frage, ob die Einwilligung freiwillig ist. Diese relativ simple Rechtsfrage ist in diesem Kontext relativ kompliziert zu beantworten. Sie erinnern sich noch, vor einigen Jahren gab es eigentlich nur die Möglichkeit, Ja oder Nein anzuklicken. Und wenn ich Ja angeklickt habe, dann habe ich eben eingewilligt in eine sehr, sehr umfangreiche Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten im Internet mit der Weitergabe an dreistellige Zahlen von Vendoren und Ähnlichem. Und irgendwann hat dann unter anderem der Etzer gesagt, das geht so nicht. Erstens weiß ich gar nicht, in was ich einwillige. Das ist viel zu weitgehend. Das muss granulare sein. Und zweitens ist es gar nicht freiwillig. Denn wenn ich Nein sage, dann kann ich den Dienst nicht nutzen und dann kann es nicht freiwillig sein. Das ist vielleicht sozusagen sehr grob die juristische Grundlage. Und dann ist im Bereich der Publisher vor allen Dingen das Abo-Pur-Modell entstanden, weil natürlich ein Publisher kein Interesse daran hat, seine Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen und irgendeine Refinanzierung legitimerweise in Anspruch nimmt. Und dann aus Österreich kommend sind diese Modelle entstanden, die sinngemäß sagen, die Einwilligung ist dann freiwillig, wenn es eine Alternative gibt, die es mir ermöglicht, ohne Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten den Dienst zu nutzen. Und diese Alternative darf auch was kosten. Und das sind die Pur-Abo-Modelle geworden. Da gab es dann auch noch ein bisschen Streit, gab es ein großes NOAB-Beschwerdeverfahren dagegen. Und dann hat die DSK meines Wissens als erste Aufsichtsbehörde in Europa oder als Aufsichtssystem in Europa im März 2023 einen Beschluss gefasst. Den haben wir in Hamburg geschrieben, deswegen kenne ich ihn ziemlich genau, der sinngemäß gesagt hat, diese Abo-Pur-Modelle sind zulässig. Es muss trotzdem ein bisschen Granularität gewahrt werden. Und der Preis, den man verlangt, der muss marktüblich sein, so haben wir damals geschrieben. Das ist ja auch logisch, ne? Wenn man da sozusagen jetzt einen Wucherpreis nehmen würde, dann würde dieses ganze Modell mit der Freiwilligkeit quasi ad absurdum geführt. So war die Welt eigentlich ganz in Ordnung. Dann kam der EuGH und die Welt wurde eigentlich noch mehr in Ordnung, weil der EuGH hat das gesagt, was der Etzer schon immer gesagt hat. Berechtigt, es gibt kein berechtigtes Interesse an der Verarbeitung personenbezogener Daten in diesem Umfang zum Ziele der Online-Werbung. Man kann es auch nicht auf Vertrag stützen, sondern es braucht die Einwilligung. Und die Einwilligung kann auch dann freiwillig sein, wenn es eine dritte Alternative gibt, die zu einem angemessenen Preis angeboten wird. Also EuGH sagt angemessen, das ist sozusagen das Pendant zu marktüblich. Und ich erinnere mich noch, dass wir im Juli 23 gesagt haben, EuGH bestätigt DSK Abo-Pur-Beschluss, nämlich, dass das diese Zahlmodelle möglich sind. Dann gab es ein laufendes Verfahren, unter anderem auch ein Dringlichkeitsverfahren gegen Meta, wegen der Verarbeitung personenbezogener Daten zur Profilbildung, die Meta noch erst auf berechtigtes Interesse und dann auf Vertrag gestützt hat. Und da hat der Etzer gesagt, nein, das darfst du nicht tun. Da gab es auch ein sehr hohes Bußgeld, sondern du darfst diese Datenverarbeitung, musst du auf Einwilligung stützen. Das war, glaube ich, November letzten Jahres. Und der DMA ist in Kraft getreten. Auch das müssen wir an dieser Stelle erwähnen. Und dann haben die bei Meta ganz lange nachgedacht und haben gesagt, wie kommen wir jetzt aus dieser Misere raus? Anforderungen nach DMA, Datenschutzlage in Bezug auf unsere Rechtsgrundlage und haben gesagt, oh, vielleicht können wir auch so ein Pay-or-Consent-Modell machen, wie wir das bei den deutschen Publishern kennen. Und das haben die Ende letzten Jahres eingeführt. Aus meiner Sicht erstmal ein richtiger Gedanke, haben aber aus meiner Sicht vor allen Dingen Fehler gemacht, einen völlig überhöhten Preis anzusetzen und haben auch so ein paar andere Ungeschicklichkeiten bei dem ersten Aufschlag begangen, aber das wäre jetzt auch egal. Jedenfalls ist damit das Thema nochmal auf eine andere Ebene gekommen. Und dann stellte der Etzer plötzlich fest, wir haben uns eigentlich noch nie zu diesen Abo-Pur-Modellen verhalten. Es gibt keine ETSA-Guidelines zu diesen Bezahlvarianten. Und dann wurde gesagt, lass uns doch jetzt mal, ich sag mal, den Meta-Fall zum Anlass nehmen und eine Meinung des ETSA zu Pay or Consent herbeiholen. Jetzt muss man wissen, Opinions des ETSA dürfen sich nicht auf laufende Fälle beziehen. Deswegen ist es eine allgemeine Opinion zu sehr großen Plattformen und Pay or Consent Modellen auf diesen. Aber es ist natürlich bezogen auf den Meta-Fall ins Leben gerufen worden. Und diese ETSA-Opinion, die jetzt auch öffentlich ist, enthält viele schlaue Dinge, die auch, finde ich, ganz hilfreich sind, hat aber aus meiner Sicht den Nachteil, dass sie eigentlich zugespitzt sagt, es ist sehr schwer vorstellbar, dass Pay-or-Consent-Modelle bei großen Plattformen funktionieren, weil die Freiwilligkeit nicht gegeben sein kann durch die verschiedenen Machtverhältnisse, weil es ein Detriment, also ein Nachteil ist, der mit diesen Modellen verbunden ist, und fordert in der Opinion eine sogenannte Third Option. Und die Third Option ist im Grunde geklaut aus dem DMA-Verfahren der Kommission gegenüber Meta, wo da auch verlangt wird, dass es neben der Werbung auf der Basis von Profilbildung eben auch andere Formen, eben eine dritte Option des Betriebes geben muss. Und das wird jetzt Meta prüfen müssen, wie sie in diesem DMA-Verfahren damit umgeht und wie sie jetzt in diesem nochmal anderen Kontext damit umgeht. Ich halte das persönlich für etwas schwierig in diesem Kontext, habe ich auch schon mal öffentlich gesagt. Weil das auch bedeuten würde, dass, nehmen wir mal an, Meta hätte einen Preis von 50 Cent oder einem Euro genommen statt die 10 Euro, dann wäre das, wenn man das Ärztepapier streng liest, auch nicht zulässig. Da merkt man, das kann nicht so richtig stimmen. Ich glaube, wir müssen uns auch als Datenschutzaufsichtsbehörde oder das ganze System muss sich ehrlich machen, dass der Verzicht auf die Verarbeitung personenbezogener Daten auch einen Preis haben kann. Und deswegen sehe ich das Papier in Teilen kritisch. Und jetzt kommt mein letzter Punkt. Ich würde aber dringend davor warnen, dieses Papier, was sich auf große Plattformen bezieht, jetzt als Blaupause zu nehmen für nationale Betrachtungen. Wir haben auch in der DSK gesagt, das hat keine Auswirkungen auf die Gültigkeit des GSK-Beschlusses zu Pur-Abo-Modellen. Es hat aus meiner Sicht keine Auswirkungen auf Beschlüsse zu nationalen Publishern oder Ähnlichen. Und es gibt jetzt einen Auftrag an den ETSA, Guidelines zu Pay-or-Consent-Modellen zu erlassen. Und da wird genau diese Frage zu erörtern sein und auch mit den Beteiligten abzustimmen sein, inwieweit Elemente dieser Opinion auch für nicht so große Plattformen gelten. Und deswegen ist das Thema mindestens offen. Und aus meiner Sicht ist die Opinion jedenfalls nicht übertragbar für die geltenden Geschäftsmodelle, wie wir sie in Deutschland kennen. So viel etwas länglich zur Einführung, aber jetzt ist, glaube ich, die Basis gelegt. Vielen Dank.
Das ist sie. Vielen herzlichen Dank, Herr Fuchs, dass Sie das nochmal so eingepasst haben in die Entwicklung, in die Abfolge. Das ist wichtig, glaube ich, für alle, die da jetzt nicht so 100% in dieser Zeichenabfolge drin sind. Und trotzdem eine Nachfrage noch. Ich habe gehört, dass die Wirtschaft so ein bisschen Sorge hat, dass in mehreren EU-Ländern Behörden jetzt gegen Publisher vorgehen, die das Pay-or-Consent-Modell einsetzen. Niederlande, Tschechien, Spanien. Insofern scheint sich eine Sorge in irgendeiner Form zu realisieren, dass man gerade das, was Sie gesagt haben, nämlich nicht nur auf Meta geht, sondern gerade auf die kleinen Publisher zugreift, sich zu realisieren. Das gefällt Ihnen nach dem, was Sie sagen, dann auch nicht. Ist sowas in Deutschland denn auch zu erwarten? Das ist natürlich eine ganz berechtigte Sorge, wo ich auch als Jurist sage, also wenn der Europäische Gerichtshof das zulässt und die DSK das auch zulässt, ja, bitteschön, woran soll ich mich denn noch halten auf dieser Welt, wenn nicht an diese beiden Aussagen von dem Europäischen Gerichtshof und der daran gebundenen gleichlautigen Aussage der DSK? Und was spielt der ETSA da für ein Spiel? Fragezeichen.
Ja, also ich kann nur sagen, also ich kann für mich kann ich sprechen, wir haben es definitiv nicht vor. Ich würde es auch für falsch halten. Mir ist auch nicht bekannt, dass es in Deutschland jemand macht. Und wie gesagt, wir haben es auch in der DSK besprochen, dass der Pur-Abo-Beschluss so bleibt. Das mit den anderen Ländern habe ich gerüchteweise auch gehört, kann ich aber jetzt sozusagen nicht durch Wissen bestätigen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht nach wie vor, ist die Rechtslage so, wie ich sie geschildert habe. Und dadurch, dass es diesen Guideline-Prozess jetzt auch erst noch gibt, gibt es auch noch gar keine Position des ETSA zur Anwendbarkeit von zum Beispiel der Third Option auf nicht große Plattformen, also auf einzelne Anbieter. Und deswegen, also ich würde diese Sorge, glaube ich, muss man nicht haben oder eine Sorge kann man immer haben, aber jedenfalls für Deutschland kann ich dies eigentlich ziemlich sicher ausräumen.
Das klingt, glaube ich, beruhigend für David V., der ja jetzt das Wort erhält. Wir können ja die Geschichte, die jetzt wunderbar angelegt ist, nochmal in eine weitere Dimension bringen, denn es gibt zu Pay or Consent ja nicht nur den Europäischen Gerichtshof, die DSK und den ETSA, sondern es gibt auch eine Studie, eine Universität, die sich damit befasst und es gibt Rechtsprechung aus Regensburg, nicht vom Verwaltungsgericht, sondern vom Landgericht in Regensburg und es gibt Rechtsprechung, hochgerichtliche Rechtsprechung aus Österreich. Ja, und es gibt ja sicherlich auch eine Position der Online-Wirtschaft und ja, da würde ich gern David V. das Wort geben, um anzuschließen an das, was Herr Fuchs sagte.
Sehr gerne, vielen Dank. Ich würde noch mal auch ganz am Beginn ansetzen wollen und auch wenn die Aussage eigentlich bekannt ist und nichts Neues, dass es eben auch generell so ist, dass bei digitalen Geschäftsmodellen und personalisierten Services eben einfach nun mal die Nutzung von Daten essentiell ist, um das anzubieten und um auch den Nutzern die Mehrwerte zu geben. Und damit auch einhergehen alle Konsequenzen, die von regulatorischen Maßnahmen sich ableiten lassen. Und es geht eben bei digitalen Geschäftsmodellen in der Tat nicht nur um Datenverarbeitung zum Zwecke der personalisierten Werbung, sondern ja auch noch um diverse andere Zwecke, die mittlerweile eben auch durch diese sehr starke Fokussierung auf die Rechtsgrundlage der Einwilligung solch eine benötigen. Damit geht es eben bei den Pay-or-Consent-Modellen am Ende nicht nur, auch wenn im Schwerpunkt um personalisierte Werbung, das vielleicht nochmal vorangestellt. Jetzt ist man immer verwundert, wenn man Verantwortliche von Datenschutzaufsichtsbehörden wie Herrn Fuchs hört, die da sehr vernünftig drauf schauen, die da einen ausgewogenen Blick auf Datenschutz und Wirtschaft haben. Und dann kommt so eine ETSA-Stellungnahme bei einem auf den Tisch und man liest sie durch und fragt sich, wie passt das zusammen? Jemand wie Herr Fuchs, der so eng an dem Prozess zu Beginn mitgewirkt hat, sich am Ende dann, wie wir gerade gehört haben, auch ein Stück weit vom Ergebnis distanziert hat. Da würde ich gern, bevor ich nochmal inhaltlich auf das ETSA-Papier zu sprechen komme, einfach nochmal sehr offen und kritisch auch ansprechen, dass wir einfach beobachten und meinen, dass da wenige Aufsichtsbehörden im ETSA eben zu dieser Radikalisierung der Positionen, nicht nur bei Pay or Consent, sondern zum Beispiel auch bei der E-Privacy-Einordnung im letzten Jahr eben dafür verantwortlich sind, insbesondere eben die Aufsichtsbehörde in Norwegen. Am Ende ist Norwegen kein Mitgliedsland der Europäischen Union. Ich glaube, die norwegische Behörde hat nicht mal ein Stimmrecht im ETSA und trotzdem sehen wir, dass diese eine Behörde gefühlt, was dann die Ergebnisse angeht, die anderen vor sich hertreibt. Vielleicht kann da Herr Fuchs später auch nochmal was dazu sagen. Jetzt zum Papier kommt. Wir haben uns das natürlich sehr genau angeschaut, die 42 Seiten. Und ich habe gerade mal so 4 Punkte rausgegriffen, wo wir kritisieren oder wo wir verwundert waren. Ich persönlich, aber auch andere Vertreter und Unternehmensverantwortliche. Wir haben einmal festgestellt, dass diverse Aspekte sich immer wiederholen und es ganz eindeutig ist, dass der ETSA, auch wenn es ein EuGH-Urteil gibt, diese Pay-or-Consent-Modelle nicht mag und einfach am gernsten verbieten würde und ablehnt, das aber halt nicht so wirklich mehr nach der EuGH-Rechtsprechung kann und auch das Geschäftsmodell der personalisierten Werbung ablehnt, obgleich das leider nicht in der Stellungnahme wirklich begründet wird. Das sieht man auch an den ganz vielen Kann-Formulierungen, die wissen wir ja alle im Datenschutz, in Datenschutzhinweisen sind die von Aufsichtsbehörden nicht gern gesehen. Im ETSA-Papier wird sehr viel mit Kann-Formulierungen gearbeitet, was zusätzlich dazu beiträgt, dass es eher nochmal an vielen Stellen zu Unsicherheit führt wie zur Rechtssicherheit. Ein zweiter Punkt, der uns verwundert hat, ist, auf welcher Zuständigkeitsbasis der ETSA diese Definition ganz zu Beginn der großen Plattform vornimmt. Natürlich angelehnt an den DSA und DMA. Bis zum ETSA-Papier war uns aber eigentlich nicht klar, dass dieser Begriff im Rahmen der DSGVO in irgendeiner Art und Weise Anwendung findet, sondern nach unserer Auffassung ist die DSGVO zuerst mal auf alle Unternehmen gleich anzuwenden. Also da sehen wir einfach eine asymmetrische Rechtsanwendung und eine große Gefahr, wenn einzelne Behörden anfangen zu definieren, was jetzt eine große Plattform ist. Also Herr Fuchs sagt jetzt, der Beschluss wird nicht auf Deutschland angewandt, was sehr positiv ist. Wer sagt denn aber nicht, dass es hier auch große Publisher-Plattformen vielleicht in anderen Bundesländern wie in Berlin gibt, wo die Berliner Behörde möglicherweise irgendwann mal in der Zukunft zum Ergebnis kommen könnte, dass die jetzt auch als große Online-Plattform zu sehen sind und dann in den Scope dieser Stellungnahme fallen. Also da haben wir einfach eine Frage der Zuständigkeit. Punkt 3, den ich gerne erwähnen würde, ist dieses Thema Einzelfallprüfung. Das Papier sagt ja, es muss eine Einzelfallprüfung vorgenommen werden. Dann wird aber das Ergebnis der Einzelfallprüfung ja im Prinzip vorweggenommen. Nämlich es wird gesagt, in der Regel gehen wir aber davon aus, dass es eben große Plattform nicht können. Das ist auch sehr schade, weil das zeigt eben auch wieder, dass nicht wirklich ein Interesse dran ist, eine differenzierte Einzelfallprüfung vorzunehmen und differenziert auf das Thema zu gucken. Und dann kommt der absolute Kunstgriff, nämlich des dritten Weges, der dritten Option, nämlich neben eben dem personalisierten Werbungsweg mit der Einwilligung, neben dem Abo noch einen Weg mit kontextuellem Targeting, kontextueller Werbung anzubieten. Das ist ja eine Empfehlung, so liest sich's ja. Aber irgendwie kommen dann auch plötzlich Wörter wie müssen angeboten werden, wenn dann eben in der Einzelprüfung rauskommt, es gibt so ein Machtungleichgewicht, dass wir eh davon ausgehen, dass es nicht freiwillig ist. Also am Ende des Tages ist es faktisch eine Forderung, es ist faktisch ein Eingriff in die Privatautonomie der Unternehmen, wo ja jetzt auch höchstrichterlich Österreich, vielleicht wird es Christine Benedikt nachher nochmal einordnen, sich auch dazu geäußert hat, inwieweit Aufsichtsbehörden eben dann in Geschäftsmodelle eingreifen können und wo es eben zu weit geht. Also gerade dieser dritte Weg irritiert dann doch auch bei großen Unternehmen sehr. Wir kommen einfach zu dem Fazit. Leider wurde die Chance verstrichen, die EuGH-Rechtsprechung nochmal mit Leitplanken und Rahmenbedingungen zu versehen. Der ETSA hätte wirklich eine Chance gehabt, die kurze Aussagen des EuGH, ja, die Modelle sind im Kern zulässig, wirklich noch mit Fleisch den Knochen zu umpacken und auch wirklich Leitplanken zu setzen und einen Mehrwert und eine Rechtssicherheit zu schaffen. Die Chance ist leider verstrichen worden und das ganze Papier liest sich, und das hat meiner Meinung nach, hat man das ja jetzt auch aus den Ausführungen von Herrn Fuchs rausgehört, es ist am Ende eigentlich nur ein Instrument, um einem Unternehmen das Geschäftsmodell, was die letzte Möglichkeit ist, um die personalisierte Werbung rechtskonform in der EU zu machen, zu verbieten. Und das ist sehr, sehr schade. Und vielleicht zum Abschluss nochmal so ein Plädoyer in Richtung einiger Aufsichtsbehörden, sicherlich nicht in alle und vor allem eben in Richtung des ETSAs, ein Stück weit jetzt nach immer mehr Rechtsprechung, die das Pay-Your-Consent-Thema als legitim, als rechtskonform erachten, auch die eigene Richtung zu korrigieren und so ein Stück weit die eigene Geisterfahrt zu beenden. Das würde für mich bedeuten, einmal die Scheuklappen abzunehmen und anzuerkennen, dass Online-Werbung als Geschäftsmodell rechtskonform ist. Wir können nachher gerne noch über die Umsetzung der Pay-Your-Consent-Modelle streiten und über Verbesserungspotenzial, was es da gibt, aber grundsätzlich ist dieses Geschäftsmodell rechtskonform. Dann, denke ich, ist es wirklich wichtig anzuerkennen, dass Eingriffe in die Privatautonomie auch wirklich gerechtfertigt sein müssen und da eben hohe Hürden für Behörden zuerst mal vorhanden sind, die aktuell nicht mehr vorhanden zu scheinen sind. Und ich denke, es muss verinnerlicht werden, dass es eben einen erweiterten regulatorischen Kontext gibt. Das bedeutet auch andere Gesetzgebungen, andere Rechte und Entscheidungen. Und wenn man dann solche Stellungnahmen verabschiedet und veröffentlicht, die so eine Tragweite dann am Ende möglicherweise eben doch auf die breite Wirtschaft und auf viele Unternehmen haben, weil es vielleicht dann doch am Ende Kräfte im ETSA gibt, ich hatte es angesprochen, die sich auch bei einer Guideline durchsetzen und dann auf die Inhalte der Stellungnahme möglicherweise zurücktreffen, dass man dann auch umfassende Folgenabschätzungen vorab vornehmen muss und vielleicht als ETSA auch die Konsultation, die man dann tut oder in dem Fall nicht getan hat, ernst nimmt und sich auch wirklich mit den Sorgen und Nöten auseinandersetzt und nicht alles, was dann von Seiten der Lobby oder von Wirtschaft kommt, als Lobbyismus abtut, sondern sich damit auch wirklich kritisch auseinandersetzt. Vielleicht so viel mal als Einstieg. Also ich teile sehr viele Punkte von Herrn Fuchs. Ich bin aber leider nicht so optimistisch, dass wir am Ende in der Guideline nicht eben doch Inhalte wie einen dritten Weg etc. von der Stellungnahme sehen werden. Und das ist echt bedauerlich, weil, wie gesagt, dafür war keine Notwendigkeit. Vielleicht noch ein Halbsatz zum Thema Meta- und DMA-Verfahren auf der Kommission. Also es steht ja sowohl die Das ist das Prüfergebnis der irischen Behörde, was den Datenschutz angeht, aus. Vermutlich könnte ich mir vorstellen, die warten jetzt auch nochmal, was zwecks DMA auf Kommissionsebene passiert. Ich frage mich aber ehrlicherweise, ob es das DMA-Verfahren auf Kommissionsebene nach der EuGH-Rechtsprechung überhaupt noch gebraucht hätte. Denn der EuGH hat zwar Recht gesprochen, bevor der DMA in Kraft getreten ist, er hat sich ja aber schon mit Off-Data-Plattformen, mit Drittdaten von Instagram in dem Fall, weil es von Facebook ja geblickt wurde, auseinandergesetzt. Und in dem Kontext hat der EuGH ja schon entschieden, dass es neben der Einwilligung eine angemessene Alternative braucht, um eben die Einwilligung, dass die freiwillig ist. Und meiner Ansicht nach hat der EuGH da eigentlich schon vorgegriffen und hat das auch im Lichte des DMA entschieden, dass es eben möglich ist, auch für Unternehmen, die eine gewisse Marktmacht, eine Marktstellung haben, eben solche Pay-Consent-Modelle anzubieten. Und darum ist für mich auch, sehen wir, glaube ich, nachher nochmal in dem höchstrichterlichen Urteil aus Österreich, eigentlich der Schritt, dass Meta eine Alternative eingeführt hat, schon der Schritt, der dazu führt, dass das Machtungleichgewicht aufgelöst und die Einwilligung als freiwillig angesehen werden kann. Vielleicht so viel mal zum Abschluss meines Monologes.
Ja, vielen Dank, Herr Fuchs. Ist es okay, wenn Christine Benedikt erst redet und Sie dann antworten? Ich kann mir vorstellen, dass Sie dazu was sagen wollen, können sowieso. Und die Frage des dritten Weges, und hat der Europäische Gerichtshof das nicht alles sowieso schon und auch anders entschieden? Das können wir vielleicht gleich in der Diskussion besprechen. Ich halte das aber eher für ja No-Brainer. Für meine Begriffe. Das ist rechtlich klar, wäre meine Wertung. Und wenn wir es aber anders sehen in der Runde, dann gerne in der Diskussion hinterher. Aber Christine Benedikt würde ich gerne bitten, nochmal eine weitere, würde man sagen, Facette zu öffnen. Was mich interessieren würde, wäre, das ist ja ein Thema, was schon mal öfter aufgemacht hast, Christine, welche Pflichten regelt überhaupt der Nutzungsvertrag von Meta? Ne? Was ist denn das? Ne? Also Zahlen mit Daten, das alles nationalrechtlich entschieden. Da müssen wir nicht so intensiv drüber reden, aber speziell der Nutzungsvertrag der Kommunikations- und oder Werbeplattform. Was ist das genau? Das fände ich mal spannend, wenn du uns das mal nochmal kurz öffnest. Ein angemessener Preis, das sprach Herr Fuchs an. Das ist natürlich auch was Kartellbehörden interessiert. An der Stelle, ja, vielleicht ein kleiner Satz dazu. Und was, wo man selten drüber redet, was aber ganz, ganz wichtig finde ich auch ist, gibt's in anderen Branchen App-Rabatte, Telematiktarife oder sowas nicht auch Ansätze für Pay-or-Consent-Modelle? Das ist doch auch für sowas gemacht. Und schließlich, was unterscheidet Meta jetzt wirklich von Nachrichten, Websites? Also vielleicht nochmal diese schon ja wirklich auch eben angesprochene Frage. Kann man das irgendwie erstrecken und macht die Differenzierung Sinn? Das waren jetzt vergleichsweise viele Fragen, die ich so im Köcher habe. Aber so wie ich Christine Benedikt kenne, hat sie deine Idee zu, hoffe ich jedenfalls.
Ja, ich versuche mal, all diese Fragen mit einer Antwort zu klären. Ich fand die Argumente meiner Vorredner sehr spannend, denn es wurde immer wieder Bezug genommen auf eine sehr wichtige EuGH-Entscheidung im Verfahren Meta-Bundeskartellamt. Und in der Tat, es gibt eine ganz wichtige Randnummer 150 für diejenigen, die das nochmal nachvollziehen wollen. In dieser Entscheidung aus dem Jahr 2023 sagt der EuGH, man kann sich das wohl ganz gut vorstellen mit so einer angemessenen Alternative, die auch entgeltpflichtig sein darf. Und das war nun aus Sicht vieler Wirtschaftsvertreter der Startschuss, um zu sagen, jetzt haben wir es doch schwarz auf weiß, der EuGH hat unser Geschäftsmodell legitimiert. Ich bin da aus richterlicher Seite immer sehr zurückhaltend, denn beim EuGH müssen wir uns einfach immer vergewissern, das ist ein Gericht, das rufe ich an, wenn ich europäisches Recht anwenden muss und mehrere Möglichkeiten habe, dieses europäische Recht zu verstehen. Da gibt es also Variante 1, Variante 2 der Auslegung, vielleicht sogar noch mehr. Und damit wir einfach in Europa einen einheitlichen Vollzug haben, nicht nur einen einheitlichen Rechtsrahmen, sondern auch eine einheitliche Anwendung, müssen wir dann ab und zu einfach den EuGH dazu befragen. Und für mich ist das deswegen so wichtig, weil konkrete Fragen an den EuGH herangetragen werden, die er dann auch beantwortet. Nun wissen wir seit vielen Jahren, dass der EuGH gerne mal auch ein bisschen mehr plaudert in seinen Entscheidungen, als er gefragt wurde. Und so sehe ich diese Entscheidung im Verfahren Meta-Bundeskartellamt genauso. Das, was in Rechtskraft erwächst und was auch dann die nationalen Gerichte bindet bei der Anwendung des europäischen Rechts, ist das, was er eben konkret auf die Fragen beantwortet. Ja, das ist in jeder Entscheidung am Ende fett gedruckt und daran orientiert man sich. Und die vielen Randnummern davor, die vielen Erläuterungen, die Herleitungen, auch den Verweis auf die Schlussanträge des Generalanwalts, die sind natürlich sehr wichtig. Die muss ich verstehen, die muss ich auch berücksichtigen, weil sie für mein persönliches Rechtsverständnis behilflich sind. Aber nochmal, diese eine wichtige Randnummer, die von allen so zitiert wird, die ist interessant, aber es ist jedenfalls nichts, von dem ich sagen würde, jetzt haben wir es doch vom EuGH gehört, ein ganz klares Okay für Pay-or-Okay-Modelle. Das sei einmal vorangestellt. Und nun möchte ich gerne auf diese erste wesentliche Frage zurückkommen. Was ist denn jetzt eigentlich genau das Geschäftsmodell? Oder wenn ich jetzt als Nutzer die Wahl habe, ich willige ein oder ich erschließe hier ein bezahlpflichtiges Abo, was konkret bekomme ich eigentlich dafür als Nutzer? Und das hat der EuGH in seinem Sachverhalt ganz gut ausgeführt. Er sagt, es ist ein soziales Netzwerk und da geht es nur einmal darum, dass ich als Nutzer die Chance habe, mit anderen Nutzern in Kontakt zu stehen. Ich kann mich austauschen, ich kann ein Feedback geben in Form von Likes. Und ganz wichtig, auch diesen Punkt hat beispielsweise das Landgericht Regensburg in einer Entscheidung aus April 2024 aufgegriffen und gesagt, was kriege ich eigentlich dafür, wenn ich einen solchen Nutzungsvertrag mit Facebook, mit Instagram oder anderen Social-Media-Plattformen schließe. Und an dieser Stelle war klar, es geht noch gar nicht um Werbung, sondern es geht darum, einfach miteinander vernetzt zu sein. Nun wissen wir aber, dass gerade bei Meta in vielen Geschäftsbedingungen auch immer der Punkt geregelt wird, was machen wir eigentlich noch mit den Daten? Es geht übrigens nicht nur um Werbung, sondern es geht auch um Forschung. Es geht beispielsweise ja neuerdings auch darum, dass ich Trainingsdaten für KI-Modelle verarbeite. Es geht um Strafverfolgung. Auch das gibt Meta ganz ausdrücklich in den Bedingungen an. Also lohnt es sich, hier ganz genau zu differenzieren. Und der EuGH hat sich also gefragt, nur mit Blick auf den Punkt, auf den Zweck der Werbung, welche Rechtsgrundlage kommt hier eigentlich in Betracht? Und hat alle Rechtsgrundlagen, die wir kennen, nach dem Artikel 6 durchgeprüft. Insofern ist das auch eine ganz lesenswerte Entscheidung, wenn man sich einfach mal damit auseinandersetzt, was sind die Anforderungen der einzelnen Rechtsgrundlagen, wann funktioniert das berechtigte Interesse, wann nicht. Und das, was man auf jeden Fall festhalten kann, und insoweit wächst es eben in Rechtskraft, die Entscheidung, der EuGH hat gesagt, der Vertrag als Rechtsgrundlage kommt nur dann in Betracht, wenn es eine Hauptleistungspflicht ist. Also ich kann nicht einfach irgendwie was in den AGB unterjubeln und meinen, aus meiner Sicht als Unternehmen ist es ganz nützlich und fördert mein Geschäftsmodell. Es muss die Hauptleistung darstellen und Werbung ist eben nicht die Hauptleistung, sondern die Hauptleistung ist, dass ich eine Plattform anbiete, damit die Nutzer sich vernetzen können. Und zur Interessenabwägung, da denke ich aber besteht Konsens, dass hier die Werbung eine so umfangreichen, ja, so umfangreich stattfindet, nicht erwartbar ist aus Sicht der Nutzer. Und so kam der EuGH hier zu der Auffassung, die Anforderungen für den Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F, die Interessenabwägung, liegen hier nicht vor. Also ist das schon mal keine taugliche Rechtsgrundlage. Und was ich nun aber ganz wichtig finde, auf diese Entscheidung wird immer Bezug genommen, auf die Entscheidung des EuGH. Es lohnt sich, ganz sauber zu differenzieren. Worin liegt jetzt der Unterschied zwischen der EuGH-Entscheidung, also dem Verfahren Meta, und worin besteht möglicherweise der Unterschied zwischen Nachrichtenwebseiten, die ebenfalls dieses Pay-or-Okay-Modell nutzen? Aus meiner Sicht besteht der Unterschied darin, dass wir eben mit Meta ein Unternehmen haben, einen Player, der eine marktbeherrschende Stellung hat. Das hat der EuGH bereits berücksichtigt im Rahmen der Einwilligung, wurde das thematisiert. Auch der ETSA greift diesen Punkt natürlich in der Opinion auf. An welcher Stelle ist das relevant? Und zwar, wenn wir uns nämlich die Frage stellen, ist denn eine Einwilligung, wenn der Nutzer sagt, ich möchte gerade nicht dafür zahlen, sondern ich möchte weiterhin eine Einwilligung erteilen und kostenlos, also nicht entgeltpflichtig diesen Dienst nutzen, ist das dann noch eine freiwillige Einwilligung? Wenn ich doch aber auf der anderen Seite einen Vertragspartner habe, der hier eben so eine marktbeherrschende Stellung hat. Vielleicht kann ich ja gar nicht Nein sagen. Das ist ja die große Sorge vieler Verbraucherschützer, auch vieler Datenschutzbeauftragten. Aber der Fall ist aus meiner Sicht ganz klar zu unterscheiden von eben kleineren Unternehmen. Unternehmen, die nicht marktbeherrschend sind. Und da fallen mir eine ganze Menge ein. Eben nahezu die komplette Branche, die den Nachrichtenwebseiten zuzuordnen ist. Und der nächste Punkt, über den wir gerne nochmal näher diskutieren können. Ich habe jetzt schon die Entscheidung des Landgerichtes Regensburg angesprochen. Worum ging es da in diesem Fall? Eine Facebook-Nutzerin, war auch Instagram- und WhatsApp-Nutzerin, begehrte zunächst einmal von Facebook Auskunft und hat dann einen Schadensersatz- und Unterlassungsanspruch geltend gemacht. Mit der Auskunft, die Facebook geliefert hat, war sie nicht so ganz zufrieden. Sie meinte, man müsse auch darüber aufklären, an wen Daten für Werbezwecke weitergeleitet werden. Und sie sah dann auch einen Schaden, weshalb sie einen Schadensersatzanspruch geltend gemacht hat. Und zwar sagte sie, weil ich das ja nicht weiß, habe ich ja so eine Art Kontrollverlust erlitten. Und im Übrigen habe ich einfach ein ungutes Gefühl bei diesem Geschäftsmodell, weil ich ja sozusagen mit meinen Daten bezahle. Und hier war es so, das Gericht hat es ganz geschickt eingebaut, diese Prüfung, hat dann quasi im Schadeninzident geprüft, ob so eine Einwilligung wirksam erteilt wurde, hat ebenfalls hier auf diese wichtige EuGH-Entscheidung Bezug genommen. Aber was mir an der Stelle etwas fehlt, die Frage, was ist hier eigentlich Werbung? Also ich habe gerade schon dargestellt, wir müssen differenzieren, was ist ja eigentlich der Vertragszweck? Jetzt haben wir festgestellt, es ist schon mal nicht Werbung. Aber wenn ich dann eine Einwilligung für Werbezwecke einhole, dann müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Und da möchte ich eine andere Entscheidung zitieren, und zwar des Bundesverwaltungsgerichts in Österreich. Nicht zu verwechseln mit unserem Leipziger Bundesverwaltungsgericht. In Österreich ist das Bundesverwaltungsgericht die erste Instanz, nicht die letzte. Deswegen kann sich das vielleicht noch in der nächsten Instanz ändern, also die österreichische Meinung dazu. Aber auch hier ging es um ein Pay-or-Okay-Modell. Diesmal nicht bei Meta, sondern ebenfalls bei einer Nachrichtenwebseite. Und ja, die österreichische Datenschutzaufsichtsbehörde war der Meinung, mal kurz gesagt, das ist rechtswidrig, so wie das läuft. Es war sogar so, dass zunächst diese Nachrichtenwebseite eine harte Paywall hatte. Das heißt, noch nicht einmal zunächst ein Bezahlmodell. Das haben sie erst später entwickelt. Und die Aufsichtsbehörde hat hier angeordnet, diese Datenverarbeitung zu unterlassen. Also schon mal ein sehr, sehr hartes Schwert. Wir wissen ja, es gibt ja viele Maßnahmen, die die Aufsichtsbehörden ergreifen können. Aber eine vollständige Untersagung der Datenverarbeitung, das ist dann schon ein ziemlich hartes Mittel. Und wenn man sich dann einmal den Sachverhalt genauer anschaut, dann habe ich jetzt für mich festgestellt, es ging um den Einsatz von Google Analytics. Da waren sich alle Beteiligten einig. Also das ist offenbar der Punkt, über den wir diskutieren müssen. Auf welcher Rechtsgrundlage kann ich Google Analytics einsetzen? Hier konkret wurde dann auch angegeben, dass Google Analytics Cookies gesetzt worden seien und eben die Frage, reicht dafür eine Einwilligung? Und nun gibt es einen Punkt, der mich ein bisschen stört. Es wird hier wieder pauschal gesagt, das ist doch Werbung. So, und welche Rechtsgrundlage kommt jetzt für die Werbung in Betracht? Aber vielleicht sieht das einer von Ihnen in der Runde ebenfalls. Allein durch das Setzen von Google Analytics Cookies habe ich jetzt noch kein Geld verdient als Publisher. Sondern dahinter liegt ja eine sehr, sehr große Wertschöpfungskette. Und Zu Recht sagen die Aufsichtsbehörden, wenn ich eine Einwilligung einhole, muss das Ganze granular sein. Ich muss es also ganz spezifisch beschreiben für die Zwecke. Und Werbung ist für mich nicht ein Zweck, sondern da steckt so viel mehr dahinter. Da steckt dahinter erst einmal der Zugriff oder das Speichern von Informationen auf der Endeinrichtung. Ja, das ist das, was wir nach der E-Privacy-Richtlinie geregelt haben. Mittlerweile hier konkret in Paragraph 25 TDDDG, also unsere neue Bezeichnung des alten TDSG. Und nun, dann geht's ja weiter. Dann haben wir natürlich die Profilbildung, um erstmal zu schauen, mit welchem Nutzer habe ich es da zu tun, in welche Schubladen kann ich den stecken, welche Interessen und Merkmale hat er. Und danach kommt die Auslieferung der Werbung. Aber genauso Betrugsprävention. Ich will ja natürlich als Publisher Geld verdienen, aber als Vendor möchte ich natürlich auch sicher gehen, dass da nicht irgendwelche Clickbots sind, die den Preis dann vielleicht nach oben treiben. Viele, viele Akteure sind also an solcher Werbeausspielung beteiligt. Und ich meine, genau da muss man auch ansetzen und sich fragen, bei jedem Einzelnen dieser sehr granularen Zwecke, was ist es und funktioniert das? Und wenn ich nochmal zurückkomme auf diese Google Analytics-Entscheidungen, ich kann nachvollziehen, dass man in solchen sehr komplexen Verfahren sich natürlich den Punkt herausgreift, der offensichtlich ist. Und das Setzen eines Google Analytics Cookies ist offensichtlich. Das kann ich mit dem Browser prüfen. Das ist einfach. Die dahinterliegende Datenverarbeitung ist verborgen und komplex und deswegen nicht mehr so einfach, auch aus Sicht vielleicht der Kläger, das Ganze nachzuweisen. Dennoch muss ich sagen, muss man einfach sauber differenzieren, worüber reden wir ja eigentlich. Und ich bin der Meinung, das bloße Setzen von Tracking, Identifiern, hier ist es ja konkret Reichweitenanalyse, hat nur bedingt etwas mit Werbung zu tun. Insofern müssen wir, glaube ich, auch bei den ganzen Pay-or-Okay-Modellen überlegen, worin wird eingewilligt und was ist auch hier mein Vertragszweck, wenn ich als Nutzer sage, ich habe darauf keine Lust, auf viele dieser Zwecke, die im weitesten Sinne eben mit Werbung zu tun haben, und ich entscheide mich für ein Bezahlabo. Was bedeutet das? Was kriege ich dafür? Und kann ich wirklich sicher sein, dass diese Datenverarbeitung, die ich ja offenbar ablehne, weshalb ich ja keine Einwilligung erteile, dass sie auch wirklich nicht stattfindet? Und ich glaube, dazu hat der HV schon eine Studie angekündigt, über die sollten wir uns natürlich auch noch unterhalten. Ist es dann wirklich so? Kriege ich das, wofür ich eigentlich bezahle?
Ja, vielen Dank.
Kann ich gerne.
Ganz kurz, ich würde gerne Herrn Fuchs zunächst die Gelegenheit geben, Stellung zu nehmen. Und dann würde ich gerne auf die Studie zu sprechen kommen. Denn er muss aus dieser Runde zum festen Zeitpunkt raus oder ein bisschen Luft, wie auch immer. Aber wollen Sie, Herr Fuchs, mal einchecken? Also was Christian Binnig gesagt hat, das ist ja rechtlich aus meiner Sicht valide und Sie, / wir, vertreten das schon länger. Es kommt auf den konkreten Einzelfall an, man muss es sich genau anschauen. Christian Benedikt war für den Online-Datenschutz bei der Bayerischen Aufsicht zuständig vor vielen Jahren, bevor sie Richterin geworden ist. Sie weiß also, wovon sie redet. Insofern würde mich das interessieren, ob es nicht wirklich einer genauen Betrachtung bedarf für diese Themen, die uns weiterbringt. Und dass man sich eben einfach auch die Zeit und die Ruhe nimmt, ein differenziertes Modell mit einer differenzierten Brille zu betrachten und vielleicht auch noch auf das Thema Privacy-Informationsmanagement-Systeme zu sprechen zu kommen, die ja nun mal nach dem TDDSG oder es heißt ja T3xDG heutzutage ja eine Verordnung auch kommen soll, lange angekündigt, die das ja ins Werk setzen soll. Das ist leider ein wenig nach hinten gerutscht, diese Verordnung im Bereich vieler Dinge. Aber das Thema E-Privacy kommt ja dann über Pay-or-Consent natürlich immer wieder hoch. Und müsste man denn nicht in diese Richtung auch noch mal ein bisschen weiterdenken? Also die Frage nach dem differenzierten Blick auf die Rechtsgrundlage, was ist Einbindung, was ist Interessengrundlage, was ist eigentlich das, was man erwischen möchte, bei der Wirtschaft auf Basis eines Eingriffs. Das fände ich spannend, wenn Sie dazu eine Position hätten.
Also erstmal teile ich sowohl aus seiner Sicht die Analyse von Herrn V, da kann sie jedenfalls gut nachvollziehen, und auch das, was Frau Benedikt gesagt hat, da kann ich mich nahtlos anschließen. Das tun wir ja auch. Also wir haben zum Beispiel bei den Abo-Pur-Modellen der Zeit oder des Spiegel, um mal ins Detail reinzugehen, differenzieren wir zwischen Datenerhebung zum Zwecke der Werbung und Datenerhebung zum Zwecke zum Beispiel der Nutzungsanalyse der Abonnentinnen oder der Userinnen. Auch bei Meta, das war ja Teil des Problems, muss man differenzieren, denn das Interessante ist, dass die Pay-Variante von Meta keine trackingfreie Alternative ist wie bei den Publishern, wichtiger Unterschied, sondern eine werbefreie Alternative. Das Tracking zum Betreiben des sozialen Netzwerkes wird weiterhin auf berechtigtes Interesse bzw. Vertrag gestützt. Also wir kommen gar nicht drum herum, uns diese Modelle sehr detailliert anzugucken, weil es für verschiedene Datenverarbeitungszwecke verschiedene Rechtsgrundlagen gibt, und das ist auch richtig so. Und deswegen, um vielleicht noch mal so ein bisschen auf so eine politischere Ebene zu kommen, Herr V hat gesagt, irgendwie eigentlich lehnen die Datenschützer das Geschäftsmodell ab. Und auf der Ebene könnte man ja doch sagen, eigentlich versteht die Digitalwirtschaft den ganzen Aufwand nicht, den die Behörden da betreiben, und finden das eigentlich total albern, was da Aufsichtsbehörden, die DSGVO und der EuGH so von sich geben. Und ich glaube, dass es wirklich Teil des Problems ist, dass gibt es, glaube ich, in keinem anderen Datenschutzbereich, dass ich einen Wirtschaftszweig habe, der logischerweise voraussetzt, dass Daten im Netz frei verfügbar sind und frei handelbar und sozusagen kommerzialisierbar sind. Und eine Datenschutzaufsicht, die sagt, eigentlich ist das erstmal was Problematisches und braucht deswegen eine besondere Rechtsgrundlage, und irgendwie kommen wir nicht gut zusammen. Und ich war jetzt kürzlich bei so einem Kongress, da sagte, da waren dann so Bitkom-Vertreter oder auch Unternehmensvertreter, die sagten, na, am Schluss muss das der Gesetzgeber regeln. Er musste halt einfach erlauben, dass man diese Daten so nutzen kann. Und dann kommen irgendwann Datenschützer und sagen, na gut, dann wird es halt irgendwann verboten mit der personenbezogenen Werbung. Und das wird ja so nicht sein. Also dieses Problem wird uns der Gesetzgeber nicht lösen. Und deswegen hoffe ich sehr auf das Stakeholder-Verfahren im Kontext jetzt mit den Guidelines, die der ETSA erlassen will, weil ich wirklich glaube, wir müssen uns so fundiert, wie wir jetzt gerade jetzt eine halbe Stunde drüber gesprochen haben, mit dem Thema auseinandersetzen und eine Praxis entwickeln, die sozusagen tauglich ist und die dann auch funktioniert. Und ich glaube nach wie vor, dass dieses DSK Beschluss zur Abo-Pur einen Weg gewiesen hat. Der EuGH ist diesen Weg mitgegangen. Und wir müssen jetzt gucken, wie wir diesen Pfad vernünftig ausbuchstabieren. Das hätte das ETSA, die ETSA-OPD leisten können, hat sie leider nicht getan, oder jedenfalls nur teilweise. Aber ich glaube, dass jetzt genau der Punkt ist, sich darüber zu unterhalten, weil der Markt sich auch ändert. Stichwort keine Third-Party-Cookies mehr bei Google und ähnliches. Also das Thema ist jetzt dran, und der Optimist in mir hofft, dass wir jetzt das nächste Jahr nutzen können, um die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass es sowohl eine funktionierende Digitalwirtschaft gibt, als auch ein angemessenes Recht der Nutzerinnen auf ihren Umgang mit ihren Daten.
Ja, also die Frage, die ich gerne nochmal anschließen würde, aber genau in diese Richtung geht ja 25/26 TDDG. Das wäre ja genau das, eine differenzierte Betrachtung der Zulässigkeiten, die man dann über den Verordnungsweg konkretisiert. Da höre ich dann schon raus, das würde Sie als Datenschutzaufsichtsbehördenchef, ich sage mal, entlasten, oder das fänden Sie gut, wenn der Gesetzgeber hier Klarheit schaffen würde an dieser Stelle zur Konkretisierung von Einwilligung. Das ist ja im Prinzip der Plan des Rechts, der ja einfach gilt, ne? Also Privacy-Informationsmanagement-Systeme, granulare Einwilligungen, rechtskonforme Wege für diese Form der cookie-freien Datenverarbeitung, die ja ein wichtiges europapolitisches Thema und auch des deutschen Gesetzes ist. Sollte da nicht in irgendeiner Form der Faden ein bisschen intensiver aufgenommen werden? Wieder?
Ich glaube, es wäre ein eigener Podcast, aber ich weiß, dass Sie da sehr optimistisch sind, aber ich kenne niemanden, der glaubt, dass die PIMS-VO das Problem lösen wird. Das hat dann wieder andere Gründe, der bürokratische Anerkennungsverfahren für die Daten, Treuhänder nenne ich sie jetzt mal, die da vorgeschaltet werden, sehr viele Ausnahmeregelungen. Also ich kenne niemanden, der darauf setzt, dass das das Problem lösen wird. Aber Sie haben sozusagen recht, theoretisch könnte das ein Ansatz sein. Aber ich glaube eher, dass wir so eine Art, sag mal, Branchenkonsens hinbekommen müssen, wie sich sozusagen Unternehmen fair verhalten. Das muss man ja nur noch sagen, haben sie letzten Jahr auch nicht alle getan. Und mit welchem fairen Verhalten Aufsichtsbehörden dann auch zufrieden sind. Ich glaube, dass wir eher in einem, ich sag mal, in einer Art kommunikativen Prozess bei der Erstellung der Guidelines da zur Erlösung kommen müssen. Und bin nicht so sicher, ob der deutsche Verordnungsgeber für uns die Kuh vom Eis holen wird.
Also eher eine weichere Lösung als die etwas härtere, die ja schon gar nicht auch im Gesetz stehen soll, so in der Verordnung, aber eine Rechtssicherheit ja letztlich geben soll. Also ich glaube, da ist die Debatte sicherlich noch nicht zu Ende, aber ich glaube, sie wieder aufzugreifen, macht schon Sinn. Aber das ist ja auch nochmal, haben Sie völlig recht, ein eigenes Thema. Aber David V. Hat einen Anwendungsfall ja noch über die Studie im Gepäck. Das wird ja eben schon angesprochen. Gibt es da was beizutragen von der Stelle?
Sehr gerne. Vielleicht noch mal kurz zur Aussage von Herrn Fuchs, dass den Unternehmen, die Aufsichtsbehörden, Gesetze und EuGH-Rechtsprechung dann egal sind. Ich denke, er hat mit einem Punkt recht, nicht mit dem, nämlich mit dem vom Anfang, dass wir uns auch ehrlich machen müssen als Wirtschaft, wie es auch die Behörden tun müssen. Natürlich ist es den Unternehmen nicht egal. Natürlich werden da unzählige Ressourcen auf die Umsetzung rechtskonformer digitaler Geschäftsmodelle gelegt. Aber wo die Kritik richtig ist, dass dann die Modelle, wenn wir einen DSK-Beschluss haben, der zu Pay-Okay gut ist, weil man auf der Basis diskutieren kann und auch nach vorne kommt und man ja dann auch sieht, dass Unternehmen wie eine Spiegel und eine Zeit im Verantwortungsbereich von Herrn Fuchs ja wohl auch mit der Aufsichtsbehörde Wege finden, um das eigene Modell datenschutzrechtlich zu verbessern, aber eben weiterhin ihr digitales Geschäftsmodell so anbieten zu können, wie sie das wollen und auch müssen, um das Ganze zu finanzieren. Und in dem Kontext gibt es eine Studie der Goethe-Universität Frankfurt, die hat sich mal angeschaut, die Pur-Modelle, die am Markt sind, also gar nicht mit dieser politischen Metafrage, geht Pay or Consent jetzt oder nicht, sondern einfach ganz konkret, halten die Unternehmen, die ein Pur-Modell machen, sich an das eigene Leistungsversprechen Richtung Nutzer. Und da muss man selbstkritisch sagen, das tun nicht alle. Es gibt einige Webseiten, die versprechen Tracking-Freiheit, aber beim Aufruf der Webseite läuft, wenn wir bleiben, Google Analytics. Oder die versprechen im Abo kein Tracking, aber es läuft Google Analytics. Also wir sehen auch hier, es gibt definitiv Umsetzungsprobleme, auch in der Praxis von den Pur-Modellen. Jetzt hat in dem Fall der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft diese Studie aufgegriffen, hat gesagt, das können wir so nicht stehen lassen. Da müssen wir auch was Awareness angeht, was Lobbying angeht, nach innen tun. Und es wird jetzt auch eine Webinarreihe geben, um einfach nochmal aufzuzeigen, was sind die häufigsten Umsetzungsprobleme, warum schadet uns das als Wirtschaft, wenn wir die Modelle eben nicht rechtskonform umsetzen, beziehungsweise gegen das eigengesetzte Leistungsversprechen verstoßen, weil wir das eben auch besser machen wollen. Alle, die Pur-Modelle haben, weil schon schaden am Ende einer ganz vielen, weil dann gibt es ein schwarzes Schaf, was nicht erwischt wird und alles wird unter Generalverdacht gestellt. Und ein letzter Punkt dazu, was ganz spannend ist, es wurden Standalone-Pur-Modelle und Cross-Website-Provider angeguckt, wie beispielsweise ContentPass ist so der bekannte Einzelverein gelten, Umsetzungen, die für mehrere Webseiten gelten, wo ich als Abonnent einen Preis zahle und die Werbetracking-Freiheit auf allen Angeboten nutzen kann. Und da hat sich gezeigt, dass diese Cross-Website-Provider wie ContentPass deutlich besser abgeschnitten haben in der Studie, also häufiger sich an das Leistungsversprechen halten und nichts falsch machen, weil dort eben ein Dritter ist, der die Webseiten täglich überprüft, der ein hohes Interesse daran hat, dass die Partner-Webseiten eben auch sich an das Leistungsversprechen halten, weil schon immer ein Vertragsverstoß gegen das eigene Werbe- und Tracking-freie Produkt ist. Also wir sehen insbesondere im KMU-Bereich, wo es eben nicht so viel Ressourcen in-house gibt, Probleme bei der Umsetzung und Schwierigkeiten, auch über eine längere Zeit, dann sozusagen die Seite sauber zu halten, dass keine Drittanbieter aktiv sind, die eine Einwilligung bedürfen. Und ich denke, abschließend zeigt die Studie genau, das, was ich eingangs als Kritik Richtung EZA und Richtung einzelner Behörden geäußert habe, dass die Behörden wieder einfach den Fokus auf die Einzelfallprüfung legen müssen und umgekehrt die Wirtschaft und jedes Unternehmen sich an die eigene Nase fassen muss und auch die Modelle richtig umsetzen und auch schwarze Schafe rausgezogen und sanktioniert werden. Und ich glaube, dann kommen wir, was bei allen Beteiligten der Fall ist, sowohl auf Wirtschaftsseite als auch bei Behörden als auch bei Nutzern, weiter mit datenschutzkonformen Geschäftsmodellen, wie wenn wir uns auf so einer politischen Metaebene über ganze Geschäftsfelder oder Geschäftsmodelle unterhalten und immer nur über, hat ja Christine heute auch sehr schön deutlich gemacht, immer nur über geht oder geht nicht, Verbot oder Erlaubnis diskutieren, anstelle uns wirklich im Detail anzuschauen, über was wir sprechen.
Ja, also es klingt ja durchaus nach einem selbstkritischen Vorgehen auf Seiten der Wirtschaft, und dass man sich wirklich sehr genau anguckt, wer kann es gut, wer kann es nicht gut, und dass man da auch eben lernt und sich orientiert an den guten Sachen. Das müsste ja im Prinzip der Richterin Christine Benedikt gefallen, weil dann kommen da keine Rechtsstreitigkeiten mehr an. Herr Fuchs?
Ich wollte mich noch kurz verabschieden, ich muss leider weiter. Es war eine sehr spannende Diskussion. Ich tue mir leid, den Schluss höre ich dann nach, wenn der Podcast öffentlich ist. Und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und viel Erfolg auf der Veranstaltung am 24. Juli. Ich bin sehr traurig, dass ich nicht dabei sein kann und werde nachhorchen, was dort diskutiert wurde. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass Sie da waren. Guten Tag und alles Gute.
Dankeschön.
Ja, das Abschlussstatement, meine ich, passt ja auch gut für Christine Benedikt jetzt, nämlich die Frage, erwartest du denn da Frieden, Harmonie irgendwann, oder glaubst du, dass die Gerichte an der Stelle auch künftig Schwierigkeiten haben? Also Herr Fuchs hat gesagt, rechtliche Einfassung von Seiten des Gesetzgebers muss man sich genau anschauen, ob das was bringt. Wie siehst du es, Christine Benedikt? Was wäre eine Lösung aus dem Dilemma? Denn man muss es ja mal wirklich auf den Punkt bringen. Es gibt eine Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, die ist für meine Begriffe sehr klar. Es gibt ausdifferenzierende Rechtsprechung, die ist ja konkretisierend genauso klar. Und trotzdem gibt es innerhalb der Datenschutzaufsichtsbehörden, unterschiedliche Auffassungen. Und was macht ein Gericht dann noch, wenn am Ende des Tages das, was die Gerichte sagen, von Datenschutzaufsichtsbehörden, will nicht sagen ignoriert wird, aber doch ergänzt wird, um nicht vorgesehene Wege, die mit dem, was das Recht so vorschreibt, gar nichts zu tun haben. Also das würde mich mal interessieren, wie ordnest du das rechtsstaatlich ein und wie kommen wir aus der Veranstaltung hier konstruktiv raus, die ja von Einigkeit geprägt ist, interessanterweise. Ne? Also alle wollen das Gleiche, aber irgendwie gibt es trotzdem keine Sicherheit oder Klarheit.
Naja, also wenn ich das jetzt mal aus richterlicher Perspektive sehe, dann würde ich sagen, jedes Gericht, jeder Richter entscheidet nach Recht, Gesetz und Gewissen. Und wir werden aufgrund dessen auch keine Harmonie in Zukunft haben, im Sinne einer einheitlichen Rechtsprechung oder eines einheitlichen Verständnisses auch der Aufsichtsbehörden. Ich meine, dass es aber kein Nachteil ist. Natürlich kenne ich die Debatten, dass gerade Unternehmen den Aufsichtsbehörden vorwerfen, uneinheitliche Meinungen zu veröffentlichen. Wie kann es sein, dass es dann einen DSK-Beschluss gibt? Jetzt gibt es aber eine EZA-Opinion. Da scheint es Widersprüche zu geben. Da kann man auch wieder viel auslegen, viel interpretieren. Ich meine aber, dass das in diesem Fall doch ausnahmsweise mal ein großer Vorteil für Unternehmen ist. Also ganz großen Vorteil sehe ich auf jeden Fall nach den Ausführungen von Herrn Fuchs für hamburgische Unternehmen. Denn das ist ja ein tolles Beispiel für Datenschutz mit Augenmaß, dass wir Aufsichtsbehörden haben, die die wirtschaftliche Situation sehr gut analysieren, sehr differenzieren, die Rechtsprechung heranziehen, auch Vorschläge machen, was der Gesetzgeber vielleicht im Falle einer Lücke noch alles machen kann. Aber ich meine, dass wir den Gesetzgeber an der Stelle nicht brauchen. Wir haben eine sehr gute Datenschutzgrundverordnung. Die müssen wir ebenfalls maßvoll anwenden. Immer darauf achten, nach dem Artikel 1, dass wir nicht nur personenbezogene Daten schützen, sondern auch unternehmerische Freiheiten mit in Einklang bringen müssen. Und wenn wir das beherzigen, sowohl bei den Gerichten als auch bei den Aufsichtsbehörden, dann bin ich da sehr guter Dinge, dass wir da in naher Zukunft eine gute Lösung finden werden, soweit es um die Pool-Modelle geht, beziehungsweise Pay-or-Okay-Modelle.
Ja, das klingt ja dann doch am Ende zuversichtlich, ne? Dass wir bei auch so viel Harmonie dann auch eine für alle ja, akzeptable Lösung entwickeln können. Ja, ich würde gerne die Veranstaltung beenden mit einem kleinen anderen Metathema. Herr Fuchs, seine Behörde hat dazu Stellung genommen, viele andere haben das auch getan und es wurde ja eben schon angesprochen, Meta verarbeitet Nutzer, Nutzerinnen Daten zum Training seines KI-Modells, seines Sprachmodells. Und da grüßt ja so ein bisschen das Murmeltier, denn auch bei der Online-Werbung ging es irgendwie los mit einer Interessenabwägung. Und da hat der EuGH gesagt, also das geht nicht, wir müssen Pay or Consent machen und jetzt streiten wir uns darüber, ob man dem EuGH folgt oder nicht. Aber Meta sagt, naja gut, jetzt machen wir was anderes. Mit Verlaub, ich halte das für sehr eingriffsintensiv, habe mich dazu positioniert. Ich denke, alle hier im virtuellen Raum, einschließlich Herrn Fuchs, haben das. Wir können das ja auch in die Shownotes mal nehmen, was da gesagt worden ist. Die Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen hat wie YUB von Schrems da abgemahnt, ne? Und gesagt, so funktioniert das nicht, weil man dafür ja doch eine Einwilligung braucht, um einen so massiven Eingriff zu nutzen. Es ist aber so, dass die Systematik es vorsieht, dass sich das Unternehmen Meta natürlich als Verantwortlicher im Sinne der DSGVO auch dafür entscheiden kann, eine Interessenabwägung zu nehmen. Und dann ist man, ja, platt gesagt, auf dem Driver Seat. Und die betroffenen Personen müssen sich dann qualifiziert wehren, müssen, so steht es im Gesetz drin, Umstände benennen, besondere, die aus ihrer Person eine Datenverarbeitung verbieten, beziehungsweise müssen ihr besseres Interesse an der Privatsphäre geltend machen. Das ist jetzt durch ein Formular, das Meta zur Verfügung stellt, bis zum 26. Juni möglich und danach soll das losgehen. Wer das nicht macht, der landet dann im Datenmodell. Und wenn man sich überlegt, was da an Fotos und Bildern reinkommt, also viele Kinder fotografieren ihre gerade geborenen Geschwister in Krankenhäuser auf aller Welt, schicken das auf Plattformen von Meta rum. Und da werden halt dann Säuglinge, vielleicht auch sterbende Menschen in Krankenhäusern oder wie auch immer fotografiert. Und alles geht in die großen Datenpools. Jetzt würde ich an David Faun nochmal die Frage stellen, geht das denn auf Basis einer Interessenabwägung oder braucht man dafür eine Einwilligung auf Seiten von Meta? Also die...
Ja, danke. Danke für die Frage. Ich weiß, warum Herr Fuchs sich schon verabschiedet hat. Nein, Spaß beiseite. Er hat sich sicher geäußert. Wir verlinken sie auch in den Shownotes. Er hat ja nochmal den Nutzern dargelegt, wie sie eben gegen ihr berechtigtes Interesse widersprechen können. Ich sehe da in der Tat sehr viele Parallelen zu Pay or Consent, denn wir gehen wieder bei der Rechtsgrundlage los, wie du es dargestellt hast, und werden uns vermutlich, so wird das sehr pauschal, von vertragberechtigten Interesse Richtung Einwilligung bewegen. Und dann ist es am Ende Fragezeichen auch bei Meta und anderen im Pay-Your-Consent-Modell ein weiterer Zweck, der heißt KI-Training, Fragezeichen. Ist das dann sozusagen die bessere Lösung, Fragezeichen? Also ich glaube, auch da ist Christinas Ansatz richtig, nochmal wirklich zu sagen, man muss sich die genaue Datenverarbeitung, den genauen Zweck anschauen und kommt möglicherweise zum Ergebnis, dass gewisse Zwecke mittels KI auch auf Rechtsgrundlagen wie des Vertrages oder des berechtigten Interesses möglich sind und wieder gewisse andere Dinge auch eine Einwilligung bedürfen, das ist Punkt 1. Was mich da auch stört, auch eine Parallele zu Pay or Consent, wir diskutieren das jetzt wieder sehr stark auf Meta, weil Meta jetzt einer der Großen ist, der damit mehr oder weniger dann als erster sehr transparent rausgegangen ist. Wie beim Thema Pay or Consent, Netflix macht weiterhin personalisierte Werbung in der App auf Basis des Vertrages. Hat augenscheinlich kein Problem damit, wird augenscheinlich in der rechtswissenschaftlichen Debatte von den Medien nicht aufgegriffen. Warum? Genauso würde ich einen positiven Faktor für Meta angreifen wollen, nämlich das Thema, dass die es ja auf ihren Plattformen mit First-Party-Data machen und wir in der Tat datenschutzliche rechtliche Risiken haben, die wir bewerten müssen. Wenn ich jetzt aber an Google, wenn ich an OpenAI denke, die das ganze Internet durchscrappen und jegliche Inhalte verwenden zum Training ihrer Modelle. Es noch weniger klar ist wie bei Meta, woher die Daten kommen, ob die vor oder hinter Paywall standen. Und noch neben dem datenschutzrechtlichen Problem viele andere grundrechtliche Themen und Rechtsgebiete wie Wettbewerbsrecht, Urheberrecht und eine Riesengefahr für den Journalismus und für unsere Demokratie mit reinkommen, bin ich mir nicht sicher, ob es jetzt wieder richtig ist, die Debatte bei einem Unternehmen anhand eines Unternehmens zu führen, was dann auch wieder eine Gefahr für alle darstellt, oder ob man das nicht ein Stück weit mehr auf einer Metaebene sehr dezidiert, sehr mit einem scharfen Blick, was Trainingmodelle und auch die anschließende Anwendung betrifft, zu führen ist. Denn ich sehe aktuell offen gestanden, neben den Risiken für den Datenschutz, die unbenommen da sind und wo es unbenommen auch eine kritische Auseinandersetzung und Debatte braucht, sehe ich die Risiken von KI gerade für unser demokratisches Zusammenleben in der Tat auch in anderen Rechtsgebieten, die jetzt mehr von KI-Anwendungen betroffen sind, wie den zwei genannten, wie die von Meta. Aber du hast natürlich recht, deine Beispiele mit sterbenden Menschen, Babybildern, die umhergeschickt werden, die sind natürlich sehr hart, um da jetzt nicht einfach gleich aufzuschreien, ohne dass man sozusagen länger drüber nachdenkt. Auf der anderen Seite, Frage zurück an dich, gibt es da ja auch eine gewisse Mitverantwortung, würde ich sagen, von den Personen, die solche Bilder posten, in den Feed stellen und sich untereinander verschicken, weil ein gewisses Bewusstsein muss ja schon da sein, dass mit den Daten Dinge passieren, die ich durchs World Wide Web sende.
Guter Punkt, da antworte ich gerne drauf, dass als ein Mensch oder während ein Mensch einen Vertrag mit Meta geschlossen hat, er davon ausgehen konnte, dass seine Daten, die er Meta gibt, in ein KI-Trainingsmodell wandern. Das halte ich für vergleichsweise fernliegend. Also das war weder absehbar, noch ist das in irgendeiner Form erkennbar gewesen. Und es ist es auch heute nicht, dass es nicht erkennbar ist. Erkennt man ja auch so ein bisschen daran, dass Meta das jetzt so deutlich macht. Und klar, wenn man den rechtlichen Weg geht, dann stellt sich die Frage, geht man einen richtigen oder einen falschen? Und du hast einen Punkt, in dem du sagst, andere machen auch Sachen, die nicht schön sind. Wenn ich überlege, dass Apple angekündigt hat, sich jetzt OpenAI in das System zu holen, dann werde ich natürlich melancholisch, ändert aber nichts daran, dass das, was Meta macht, nicht auf einer Meta-Ebene diskutiert werden müsste im anderen Wortsinn. Also insofern glaube ich, man kann jetzt nicht sagen, die anderen machen auch schlimme Sachen, dann machen wir das auch und die Probleme stellen sich an vielen Stellen. Ich glaube, wir haben ja hier einen ganz konkreten Punkt, den man sich angucken muss und da stellt sich halt ganz klar und differenziert, das verlangt man an anderen Stellen ja auch, wie bei Pay or Consent, die Frage, auf welcher Rechtsgrundlage passiert das? Und meine These wäre, die Einwilligung ist die richtige. Die Interessenabwägung gibt es nicht her, aber jetzt ist es halt so und das ist wichtig, dass man qualifiziert vortragen muss, warum man das nicht möchte und da vielleicht so als Impuls, wie man das machen kann. Natürlich weiß weder Meta noch irgendein Nutzer, ein Entwickler oder irgendeiner, wie sich die eingespeisten Daten im Sprachmodell verhalten, ob man irgendwie löschen kann und vieles mehr. Die komplette DSGVO ist ja auf dieser Ebene anwendbar, aber ausgebremst. Und vor dem Hintergrund meine ich, wenn man es rechtlich belastbar angeht, was Meta tut, absoluter Punkt, dann muss man sie aber auch daran messen lassen, dass die Leute sagen, das macht er aber im konkreten Fall nicht richtig. Und das wäre mein Anliegen. Christine, wie siehst du das an der Stelle? Denn da machen wir natürlich eine ganz andere Dimension in derselben, im selben Kontext auf, die uns wirklich natürlich auch so ein bisschen Sorge bereiten kann. Ne?
Also die Frage der Rechtsgrundlage, die ist richtig knackig. Ich will gar nicht einer Rechtsgrundlage den Vorzug geben. Ich kann mir sehr unterschiedliche Szenarien vorstellen, in denen sowohl eine Einwilligung als auch mal ein Vertrag, ebenfalls die Interessenabwägung taugen. Wenn ich jetzt mal die öffentlichen Stellen in den Blick nehme, kann ich mir auch vorstellen, wenn wir spezialgesetzliche Regelungen dazu haben, dass auch hier die Datenverarbeitung für das Training eines KI-Modells erforderlich sein kann. Ich gebe nur zu bedenken, dass das ja nicht die einzige Hürde ist, die man nehmen muss, sondern es sind ja Daten, die ursprünglich für einen anderen Zweck angefallen sind. Das heißt, wir müssen auch immer noch uns fragen, ist überhaupt so eine Zweckänderung rechtmäßig? Aber eine Sache, die kann ich jetzt schon sehr solide beantworten. Der Nutzer hat auf Facebook, Instagram die Möglichkeit, dieser Datenverarbeitung zu widersprechen, aber nicht bedingungslos. Er muss einen Grund angeben dafür, wenn er dieses Widerspruchsformular öffnet. Und da meine ich, das ist doch schon eine sehr hohe Hürde. Die Aufsichtsbehörden haben richtigerweise mal dargestellt, wie funktioniert so eine Interessenabwägung und welche Kriterien gibt es, um auszuloten, was spricht für den Betroffenen, was spricht vielleicht für den Verantwortlichen. Und da gibt es zwei maßgebliche Kriterien. Hat der Nutzer Interventionsmöglichkeiten? Und zwar solche, die über den Pflichtenkatalog der DSGVO hinausgehen. Ja, wenn ich auf Grundlage der berechtigten Interessen Daten verarbeite, kann ich unter bestimmten Voraussetzungen nach dem Artikel 21 DSGVO auch widersprechen. Aber eine hohe Hürde. Ich muss einen Grund angeben. Ich kann aber auch als Verantwortlicher sagen, ich verzichte darauf. Sobald jemand einfach sagt, ich will nicht mehr, setze ich das auch um. Bedingungslos. Ein weiterer Punkt ist, für die berechtigten Interessen, es muss ja für den Nutzer zu erwarten sein. Und da habe ich wirklich große Probleme. Es war nicht zu erwarten für Nutzer von vor 10 Jahren, die bereits diese sozialen Netzwerke verwendet haben, was mit den Fotos irgendwann mal passieren wird. Und dann kommt noch hinzu, dass natürlich auch Nicht-Nutzer auf solchen Fotos abgelichtet sein können. Was machen wir eigentlich mit denen? Und ja, zu guter Letzt, ich habe wirklich große Probleme einem Nutzer. Und zwar ist ja der Stand der 0815-Nutzer, ja, das heißt der Durchschnittsnutzer, ob der jetzt schon ein Verständnis davon hat, was KI kann, was das Training von KI-Modellen bedeutet, welche Folgen das für seine Persönlichkeitsrechte haben kann. Da habe ich ganz, ganz große Zweifel. Wir sind doch gerade erst dabei, selber zu erfassen und auszuloten, was macht den Unterschied aus, wie nutze ich eigentlich ChatGPT, wie prompte ich. Da sind wir, glaube ich, in großen Teilen der Bevölkerung noch ganz am Anfang. Wir sind dabei, erstmal unser KI-Seepferdchen zu machen und dann aber vom Nutzer zu verlangen, er kann maßvoll, substantiiert begründen, warum er mit der Datenverarbeitung ein Problem hat. Das halte ich für eine zu hohe Hürde. Aber auch da gilt, ich bin ein großer Freund davon, im Datenschutz zu bestimmen, an welcher Stellschraube muss man drehen, damit es passt. Eine Stellschraube wäre auf jeden Fall, dass Facebook sagt, weg mit dieser Begründungspflicht. Es gibt ein anlassloses Widerspruchsrecht. Und dann können wir immer noch über die wirklich ganz heiklen Fragen diskutieren. Welche Rechtsgrundlage reicht die Interessenabwägung? Und was macht man eigentlich mit den weiteren Pflichten der DSGVO?
Also wenn ich euch beiden so zuhöre, dann muss ich konstatieren, auch noch bevor die Aufnahme endet, dass es durchaus einen differenzierten Ansatz an der Stelle braucht. Und ich mir da gerade überlegt habe, dass natürlich das, was wir manchmal den Behörden vorwerfen, auch für die Wirtschaft und für Unternehmen gilt, dass man vielleicht an solchen Stellen dann manchmal mehr auch in Abstimmung gehen sollte mit den verantwortlichen Aufsichtsbehörden und eben möglicherweise die Dinge dann auch zuerst mal sehr durchdenken und zum Beispiel auch, wenn es beim berechtigten Interesse eben einen Grund braucht und nicht einfach wie bei der Einwilligung der Widerruf unbegründet gemacht werden kann, wie du sagst, man ja auch nicht immer nur am Recht operieren kann und muss, sondern sich ja auch ein Stück weit davon wegbewegen in Richtung der Nutzersicht und eben sagen, okay, ich erwarte wenigstens in dem Kontext nicht, wenn ich schon sage, okay, ich habe ein berechtigtes Interesse, ich komme zu einer positiven Abwägung für mich, dass ich dann wenigstens die Hürden senke, um wirklich auch klar zu machen, dass ich es wirklich auch zulasse und möglicherweise vielleicht auch noch gewisse Daten, Informationen, Bereiche in dem Universum ausglieder, wo vielleicht nochmal sensiblere Dinge geteilt werden, wie in einem Chat zwischen dann den Beispielen, die ihr zu Beginn gemacht habt, wie vielleicht im Feed, wo ich davon ausgehen kann, wenn dort jemand was veröffentlicht mit 1000 Freunden, dass es vielleicht nicht so hochsensibel ist, wie wenn ich es im 1:1-Chat schreibe. Also in der Tat ein schwieriges Feld und da wird vermutlich die Rechtsprechung dann auch wieder den technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen leider hinterherhinken.
Vielen Dank in die Runde. Thomas Fuchs von Raus, Christian Windig, David V. Wir haben jetzt über Pay or Consent, kontroverse Debatte um Datenschutz mit Augenmaß gesprochen und die Debatte um den Datenschutz mit Augenmaß dann auf eine weitere Metaebene erstreckt, die ganz aktuell ist, nämlich das KI-Training. Insofern vielen Dank für diesen sehr instruktiven Podcast zu einem spannenden Thema. Wir werden den vor der Veranstaltung der NetID am 24. Juni 2024 veröffentlichen, damit man sich so ein bisschen einhören kann. Und ja, freue mich sehr, dass wir uns dann wiedersehen. Und ja, sage vielen Dank für die Mitwirker um Data Agenda Datenschutz Podcast heute am 14.06.2024. Und ja, bis bald.
Dankeschön.
Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.